Ja, vielen Dank, Frau Ernst. Und meine Damen und Herren, ich begrüße auch Sie sehr herzlich zur Bilanzpressekonferenz der Bayer AG. Diese werden wir in diesem Jahr erstmals aufgrund der gegebenen Umstände nicht als Präsenz, sondern als Telefonpressekonferenz veranstalten. Es ist aber schön, dass Sie heute dabei sind und vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Lassen Sie mich kurz ein paar Takte zu Ihren heutigen Gesprächspartnern als auch zum Ablauf sagen. Hier am Tisch sind der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Werner Baumann, sowie Wolfgang Nickel, der Finanzvorstand der Bayer AG. Herr Baumann wird Ihnen einen Überblick über den Geschäftsverlauf von Bayer im Jahr 2020 geben und über die Schwerpunkte für das laufende Jahr sprechen. Zudem wird Ihnen Herr Nickel die Kennzahlen der Divisionen erläutern und auch den Ausblick für 2021 vorstellen. Danach stehen Ihnen beide Vorstände für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich Sie noch auf die Hinweise zu den zukunftsgerichteten Aussagen sowie auf die weiteren rechtlichen Informationen aufmerksam machen. Sie sollten bitte im Zusammenhang mit den folgenden Erläuterungen beachtet werden. Und damit gebe ich das Wort an Werner Baumann.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ebenfalls ganz herzlich zu unserer Bilanzpressekonferenz. Wir freuen uns, Ihnen unseren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 vorzustellen und natürlich im Nachgang Ihre Fragen zu beantworten. Das zurückliegende Jahr stand ganz im Zeichen von Covid-19. Das liegt natürlich auf der Hand. Das gilt für Bayer genauso wie für alle anderen Unternehmen weltweit. Vor einem Jahr, am Tag vor unserer damaligen Pressekonferenz, gab es Meldungen von einem ersten Covid-Verdachtsfall hier in Leverkusen. Das hat sich damals noch als unbegründet erwiesen und dennoch war dies die Zeit, als das Virus nach Deutschland kam. Seither ist viel passiert und ich möchte Ihnen zu Beginn einen Überblick geben, welche Themen für uns 2020 besonders im Vordergrund standen. Zunächst ging und geht es natürlich um die Verantwortung für unsere rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Wir haben seit Beginn der Pandemie umfassende Schutzmaßnahmen an allen unseren Standorten eingeführt, die seither immer wieder überprüft und angepasst werden. Durch diese Schutzmaßnahmen ist es uns sehr gut gelungen, auch unter schwierigsten Bedingungen Landwirte, Patienten und Konsumenten mit teils lebenswichtigen Produkten zu versorgen. Darüber hinaus haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Beginn der Pandemie mit enormer Eigeninitiative wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu helfen. Bayer hat in vielen Teilen der Welt Geld und medizinisches Material gespendet oder in anderer Form unterstützt. Aktuell stellen wir etwa das Bayer Erholungshaus, aber auch zum Beispiel Spezialkühlschränke in den USA zur Verfügung, um die Impfung gegen Covid-19 zu unterstützen. Vor einigen Wochen sind wir eine umfassende Partnerschaft mit CureVac eingegangen. Dabei geht es zunächst darum, die klinischen Studien und die Zulassung des Impfstoffs von CureVac zu unterstützen. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen in Wuppertal und in unserem globalen Produktionsnetzwerk, um so schnell wie möglich auch bei der Herstellung des Impfstoffs zu helfen. Wir haben gesehen, dass Covid-19 das Nachfrageverhalten zum Teil deutlich beeinflusst hat. Auf die unterschiedlichen Effekte gehen wir gleich noch ein. Aber unter dem Strich haben wir an der Pandemie eine stabile operative Performance abgeliefert. Wir haben das vergangene Jahr auch genutzt, um die Weichen für künftiges Wachstum zu stellen. Wir haben die Transformation unseres Unternehmens weiter vorangetrieben, unsere Produktpipelines weiterentwickelt und über alle Geschäftsfelder hinweg in neue Technologien investiert. Erfreuliche Fortschritte konnten wir zuletzt aus unserer späten Pharma-Pipeline vermelden. Sie beinhaltet mit Nubeqa, Finerenon, Verquvo und bei 342, das ist das Elinzanetant, Blockbuster-Kandidaten mit einem möglichen Spitzenumsatzpotenzial im Milliardenbereich. Im Januar erhielten wir für Verquvo, unser Produkt gegen chronische Herzinsuffizienz, die Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA. Ebenfalls im Januar gewährte die FDA für Finerenon, unser Medikament zur Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes, ein beschleunigtes Prüfungsverfahren. Allein im Pharmabereich haben wir 2020 darüber hinaus mehr als 25 Kooperationen oder Akquisitionen abgeschlossen. Und insbesondere mit dem Erwerb des Biotech-Unternehmens ArsBio haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Mit ArsBio und BlueRock Therapeutics bauen wir eine Plattform für Zell- und Gentherapien auf und stärken so unsere zunehmend führende Position in diesem vielversprechenden und schnell wachsenden Bereich. Mit dieser Plattform können wir an bahnbrechenden Innovationen arbeiten, um Krankheiten zu behandeln oder sie sogar zu heilen. Das betrifft zum Beispiel die bisher unheilbare Nervenkrankheit Parkinson. Hier arbeiten wir nun mit zwei unterschiedlichen klinischen Studien an vollkommen neuen Behandlungsansätzen. Potenziell bahnbrechende Innovationen wie diese sind immer mit großen Unsicherheiten verbunden. Das liegt in der Natur der Sache. Gerade die Entwicklung bei BlueRock ist jedoch eine schöne Bestätigung für unseren Ansatz. BlueRock war 2016 eines der ersten Investments unserer Einheit Leaps by Bayer, die bewusst auf Zukunftstechnologien setzt und Start-ups gründet oder fördert. 2019 war die Stammzellentechnologie von BlueRock dann so weit, dass wir das Unternehmen ganz übernommen haben. Und 2020 haben wir es nun in unsere Plattform für Zell- und Gentherapien integriert. Auch in den anderen Divisionen haben wir im vergangenen Jahr konsequent in die Zukunft investiert. Bei Crop Science haben wir unsere neue, niedrig wachsende Maissorte Vitala in einem Pilotprojekt in Mexiko eingeführt. Mit dem kleinen Wuchs ist der Mais weniger anfällig für Wetterextreme, die durch den Klimawandel immer häufiger werden. Zudem braucht man weniger Fläche, Wasser und auch Stickstoff, bekommt aber den gleichen Ertrag. Diese Technologie hat das Potenzial, die Maisproduktion in den kommenden Jahren zu revolutionieren und Landwirten auf der ganzen Welt zu helfen. Bei Consumer Health haben wir 2020 eine Mehrheitsbeteiligung an Care-Off erworben, einem führenden Unternehmen für die personalisierte Ernährung. Damit verstärken wir unsere Position im Zukunftsmarkt der Nahrungsergänzungsmittel, der gerade im vergangenen Jahr weltweit gewachsen ist. Wenn wir auf das Geschäftsjahr 2020 blicken, sehen wir trotz der Pandemie eine robuste operative Performance. Das können Sie hier auf der Folie für die drei zentralen Kennzahlen unserer Geschäftsentwicklung nachvollziehen, also Umsatz, das EBITDA vor Sondereinflüssen und das bereinigte Ergebnis der Aktie. Der Konzernumsatz lag bei 41,4 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte entspricht das einem Wachstum von 0,6%. Nominal ging der Umsatz um knapp 5% zurück. Damit verzeichneten wir massive negative Währungseffekte von rund 1,9 Milliarden Euro im Umsatz. Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA für 2020, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, betrug 11,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich lag unser bereinigtes Ergebnis damit trotz der Währungseffekte, trotz Umsatzausfällen im Zusammenhang mit Covid und trotz erheblicher Preiseinbußen bei zwei unserer Pharmaprodukte in China auf dem Niveau des Vorjahres. Zur Erinnerung, das war 2019 der höchste Wert, der jemals bei Bayer erzielt wurde. Auch daran sieht man, wie robust unsere Geschäfte sind. Das EBIT, also das Ergebnis nach Abzug der Abschreibungen, lag bei minus 16,2 Milliarden Euro. Daran waren Sonderaufwendungen für die Rückstellungen im Zusammenhang mit dem rechtskomplexen Glyphosat, Dicamba, PCB und Eschua enthalten. Zudem wirken sich hier nicht zahlungswirksame Wertberichtungen in Höhe von 19,1 Milliarden Euro auf verschiedene Vermögenswerte des Agrargeschäftes aus. Darüber hatten wir ja bereits im Herbst vergangenen Jahres gesprochen. Das bereinigte Konzernergebnis der Aktie lag 2020 mit 6,39 Euro ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres. Ohne den negativen Währungseffekt läge der Wert bei etwas unter 7 Euro und damit also fast auf dem Niveau, das wir uns vor Ausbreitung der Pandemie als Ziel für das Jahr 2020 gesetzt hatten. Wolfgang Nickel wird gleich noch auf den Geschäftsverlauf der Divisionen eingehen. Doch davor möchte ich noch einmal auf die Prognose schauen, die wir für 2020 aufgestellt haben und wie wir hier nun abschneiden. Wir hatten Anfang 2020 unseren Ausblick veröffentlicht, jedoch ohne eine Berücksichtigung möglicher Auswirkungen durch Covid-19. Basierend auf der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr, aber auch mit Blick auf die vielen Unsicherheiten und einen absehbaren Gegenwind, haben wir dann im Sommer unsere Prognose angepasst. Heute ist klar, dass wir diese angepassten operativen Ziele für 2020 erreicht haben. Vor dem Hintergrund eines zunehmend schwierigen Jahresverlaufs mit Herausforderungen historischen Ausmaßes sind die grünen Haken, die Sie hier auf dieser Folie sehen, eine sehr gute Nachricht. Zum einen lässt sich daran die hohe Einsatzbereitschaft unserer Belegschaft erkennen. Zudem zeigt das insgesamt stabile und widerstandsfähige Geschäft im Jahr 2020, dass wir in den richtigen Industrien tätig sind. Selbstverständlich wollen wir auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre angemessen am operativen Erfolg im Geschäftsjahr 2020 beteiligen. Wir schlagen daher der Hauptversammlung eine Dividende von 2 € pro Aktie vor. Damit bleiben wir bei unserer Dividendenpolitik zwischen 30% und 40% des bereinigten Ergebnisses je Aktie auszuschütten. Auch bei den nicht finanziellen Konzernzielen haben wir deutliche Fortschritte erzielt. Wir hatten 2019 unsere ambitionierten Nachhaltigkeitsziele für das Jahr 2030 vorgestellt, genauso wie unseren Entschluss, ein klimaneutrales Unternehmen zu werden. Für das Geschäftsjahr 2020 berichten wir nun erstmals auch über den Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele. Unsere Klimaschutzziele wurden von der Science-Based Targets Initiative geprüft. Diese hat bestätigt, dass Bayer dazu beiträgt, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und das Klimaabkommen, Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Mit unseren sozialen Nachhaltigkeitszielen wollen wir in Ländern mit kleinen und mittleren Einkommen mehr Kleinbauern unterstützen und mehr Frauen Zugang zu moderner Empfängnisverhütung verschaffen. Dazu wollen wir in unterversorgten Gebieten weltweit die Zahl der Menschen erhöhen, die wir mit unseren Self-Care-Produkten erreichen. Bei all diesen Zielen haben wir 2020 Fortschritte gemacht und einen klaren Fahrplan bis ins Jahr 2030 entwickelt, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ein weiteres sehr wichtiges Ziel bleibt die Beilegung der Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat in den USA. Dabei haben wir nun Anfang Februar einen wichtigen Schritt erreicht. Wir haben uns mit den Klägeranwälten auf einen überarbeiteten Vorschlag geeinigt, wie wir mögliche künftige Klagen managen und auch beilegen wollen. Beide Seiten sind dabei sehr gewissenhaft auf die Fragen eingegangen, die das Gericht im vergangenen Sommer zur ersten Einigung aufgeworfen hatte. Jetzt muss das Gericht die neue Einigung prüfen. Mit den Vergleichen zu aktuellen Klagen machen wir weiter Fortschritte. Der Großteil ist inzwischen abgeschlossen. Konkret gibt es inzwischen rund 90.000 aktuelle Klagen, die entweder verglichen wurden oder aber nicht den Kriterien entsprachen, die zur Teilnahme an dem Vergleich berechtigen. Damit kommen wir nun zu den Zahlen der Divisionen und dem finanziellen Ausblick für 2021. Beides wird Ihnen nun Wolfgang Nickel vorstellen.
Ja, vielen Dank, Werner. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung unserer Divisionen im Geschäftsjahr 2020 geben und beginne mit unserem Agrargeschäft. Die Division Crop Science erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 18,8 Milliarden Euro. Währungs- und portfoliobereinigt entspricht das einem Plus von etwa 1,3%. Zu dem Wachstum trugen unsere Geschäfte in den Regionen Lateinamerika und Asien-Pazifik bei, während wir in Nordamerika Rückgänge verzeichnen mussten. Dort wirkten sich Nachfrageverschiebungen und vor allem der temporäre Verlust der Zulassung für unser Herbizid Xtendimax negativ aus. Umso wichtiger ist es, dass wir im Oktober dann eine 5-jährige Zulassung für Xtendimax erhalten haben. Negativ wirkte auch die pandemiebedingte schwächere Nachfrage. Vor allem in Nordamerika führte ein geringer Bedarf an Biokraftstoffen zu einem Rückgang der Agrarrohstoffpreise im ersten Halbjahr. Das hatte unter anderem negative Auswirkungen auf unser Geschäft mit Mais-Saatgut und Pflanzeneigenschaften. Bei den Fungiziden erhöhten wir die Umsätze in allen Regionen. In Lateinamerika steigerten wir den Umsatz des im Vorjahr neu eingeführten Fox Expro-Produktes. Starkes Wachstum konnten wir auch in unserer Geschäftseinheit Environmental Science erzielen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen von Crop Science ging im Geschäftsjahr 2020 um 3,8% auf 4,5 Milliarden Euro zurück. Dabei belasteten uns negative Währungseffekte in Höhe von 537 Millionen Euro. Positiv wirkten sich die weitere Realisierung von Kostensynergien aus, genauso wie zum Beispiel die geringen Reisekosten im Zusammenhang mit der Pandemie. Damit kommen wir zu unserem Pharmageschäft. Hier lag der Umsatz 2020 bei etwa 17,2 Milliarden Euro. Währungs- und Portfolio bereinigt entspricht das einem Rückgang von 1,5%. Ausschlaggebend dafür waren die weltweiten Beeinträchtigungen durch Covid-19, die vor allem in der ersten Jahreshälfte die Zahl der medizinischen Behandlungen reduzierten. In unseren Geschäftsfeldern betraf das insbesondere die Augenheilkunde und die Frauengesundheit. Gleichzeitig führten auch die erhöhten Hygienemaßnahmen zu Verzögerungen bei den Behandlungen, etwa im Bereich der Radiologie. Ein Beispiel für die Auswirkungen der geschlossenen Praxen und eingeschränkten Behandlungen im vergangenen Jahr ist unser Augenmedikament Eylea, dessen Umsatz 2020 lediglich auf dem Niveau des Vorjahres blieb. Darüber hinaus wirkte sich die Umsetzung neuer Tenderverfahren in China negativ auf die Umsätze unserer Produkte Glucobay und Avelox aus. Positiv hervorzuheben ist einmal mehr unser Gerinnungshemmer Xarelto, der sich auch im vergangenen Jahr mit einem Umsatzplus von 12% positiv entwickelte. Neben stark gestiegenen Absatzmengen in China ist dies auch auf erhebliches Wachstum in Europa zurückzuführen. Ein deutliches Wachstum verzeichneten wir mit unserem Produkt Aspirin Cardio. Das lag auch an der starken Nachfrage in Mexiko, wo das Medikament unter anderem bei der Behandlung von Patienten mit Covid-19 zum Einsatz kam. Das EBITDA vor Sondereinflüssen im Pharmageschäft stieg 2020 um 2,6% auf 6 Milliarden Euro. Dieser Ergebniszuwachs trotz des leichten Umsatzrückganges konnte durch konsequentes Kostenmanagement erreicht werden. Kommen wir nun zu unserem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Der Umsatz von Consumer Health lag 2020 bei 5,1 Milliarden Euro. Währungs- und Portfoliobereinigt entspricht das einem deutlichen Anstieg von 5,2%. Damit lag Consumer Health beim Wachstum mit an der Spitze der Branche und das in einem ganz besonderen Jahr für unsere tägliche Gesundheit. Alle Regionen trugen zu diesem Wachstum bei. Darin zeigt sich auch, dass im Zuge der Pandemie die Prävention und allgemein das Kümmern um die eigene Gesundheit und die Gesundheit von Familie und Freunden weltweit an Bedeutung gewonnen hat. Wir sehen das insbesondere in der Kategorie Nahrungsergänzung, die 2020 weltweit besonders gefragt war. Insgesamt lag der Umsatzanstieg bei Nahrungsergänzungsmitteln, Währungs- und Portfolio bereinigt bei knapp 23%. Auch in Nordamerika wuchs der Umsatz in der Kategorie Nahrungsergänzung zweistellig, etwa durch die anhaltend starke Nachfrage nach unserem Vitaminpräparat One a Day. Zudem erzielten wir erfreuliche Zuwächse in der Kategorie Schmerz und Cardio und auch in der Kategorie Dermatologie konnten wir unsere Umsätze ausweiten. Ein gegenteiliger Pandemieeffekt zeigte sich bei unseren Medikamenten gegen Erkältung. Hier führten die weltweit erhöhten Schutz- und Hygienemaßnahmen zu weniger Erkrankungen und in der Folge zu niedrigeren Umsätzen bei Erkältungsprodukten. Das EBITDA vor Sondereinflüssen bei Consumer Health lag 2020 bei 1,1 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang um 2,5%. Gleichzeitig verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 22%. Positiv trugen das deutliche Umsatzplus sowie Beiträge des seit 2018 laufenden Effizienzprogramms bei. Negativ wirkten Währungseffekte sowie die fehlenden Ergebnisbeiträge der 2019 verkauften Geschäfte. Meine Damen und Herren, das war der Überblick zum Geschäftsverlauf des vergangenen Jahres. Ich möchte nun noch kurz auf den Einfluss der Währungen eingehen, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Bayer musste im vergangenen Geschäftsjahr mit massiven negativen Währungseffekten umgehen. Und natürlich liegt es an der weltweiten Aufstellung unseres Unternehmens, dass diese Effekte so stark ins Gewicht fallen. Wie Sie auf der Folie sehen, erzielen wir mehr als 80% unserer Nettoumsätze außerhalb der Eurozone und entsprechend in einer anderen Währung. Sie können in der Darstellung ebenfalls sehen, wie groß die Bedeutung einzelner Märkte für die wirtschaftliche Entwicklung von Bayer ist. Zum Beispiel die Bedeutung des Agrargeschäfts in Lateinamerika. Entsprechend groß sind natürlich auch die Auswirkungen etwa von Währungsentwicklungen beim brasilianischen Real. Auf Basis der Spot-Wechselkurse zum Ende des vergangenen Jahres können wir auch für 2021 bereits negative Währungseffekte absehen. Dies haben wir bei unserem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr berücksichtigt. Gleichzeitig haben wir die Prognose zur besseren Vergleichbarkeit währungsbereinigt dargestellt. Wir erwarten in diesem Jahr einen Umsatz von 42 bis 43 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte entspricht dies einem Zuwachs von rund 3%. Auf Basis der Wechselkurse vom Ende 2020 gehen wir von einem negativen Währungseffekt auf den Umsatz von etwa 2 Milliarden Euro aus, was vor allem durch den US-Dollar im ersten Halbjahr getrieben sein wird. Die bereinigte EBITDA-Marge erwarten wir bei etwa 27%. Auf Basis der genannten Umsätze entspricht dies einem währungsbereinigten EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 11,2 bis 11,5 Milliarden Euro. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie erwarten wir für dieses Jahr einen Wert zwischen 6 Euro und 10 Cent und 6 Euro und 30 Cent. Wie bereits im vergangenen September angekündigt, liegt das leicht unter dem Niveau von 2020. Diese Annahme für das Ergebnis je Aktie beruht auf konstanten Währungen. Darüber hinaus rechnen wir mit einem negativen Währungseinfluss von etwa 50 Cent, wenn wir die Wechselkurse vom 31.12.2020 annehmen. Den freien Cashflow erwarten wir 2021 bei minus 3 bis minus 4 Milliarden Euro. Das ist vor allem durch Auszahlungen für Rechtsfälle getrieben, die wir bei rund 8 Milliarden Euro erwarten. Dadurch wird sich auch unsere Nettofinanzverschuldung auf einen Betrag zwischen 36 und 37 Milliarden Euro erhöhen. Wenn wir eine etwas breitere Perspektive auf 2021 einnehmen, dann steht natürlich die Bekämpfung von Covid-19 weiterhin an erster Stelle. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Sie wird die Menschen und auch die Märkte weltweit weiter beeinflussen. Vor diesem Hintergrund hoffen wir sehr, dass wir durch unsere Kooperation mit CureVac und eine hoffentlich folgende Zulassung für das von CureVac entwickelte Vakzin schon in diesem Jahr an der Impfstoffproduktion mitwirken können. Verhalten optimistisch sind wir mit Blick auf den weltweiten Agrarmarkt. Die Preise für Mais, Soja und andere Pflanzen haben sich seit September des vergangenen Jahres deutlich verbessert. China erholt sich von der afrikanischen Schweinepest. Wir hoffen, dass diese Dynamik 2021 anhält, denn sie könnte unsere aktuellen Schätzungen für das Marktwachstum bei Crop Science in diesem Jahr positiv beeinflussen. Und damit zurück an dich, Werner.
Ja. Vielen Dank, Wolfgang. Meine Damen und Herren, unsere finanziellen Aussichten für 2021 haben Sie gehört. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, möchte ich noch einige darüber hinausgehende Prioritäten ansprechen. An erster Stelle steht für uns natürlich weiterhin der Kampf gegen die Pandemie und damit verbunden auch die Sicherheit unserer Belegschaft. Wo selten zuvor hat buchstäblich die gesamte Welt so gebannt auf die Ergebnisse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschaut und gebaut, wie im vergangenen Jahr im Kampf gegen das Coronavirus. In weniger als einem Jahr haben gleich mehrere Impfstoffe gegen Covid-19 eine regulatorische Zulassung erhalten. Wir haben im Rahmen unserer Kooperation mit CureVac sowie mit der Aufnahme der Produktion des Impfstoffes alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Impfung von Millionen von Menschen zu ermöglichen. Gleichzeitig liegt unser Augenmerk natürlich darauf, unsere Kunden verlässlich mit zum Teil lebenswichtigen Produkten zu versorgen. Gerade das vergangene Jahr hat gezeigt, wie systemrelevant unsere Geschäfte für Gesundheit und Ernährung sind. Das wird auch im Jahr 2 der Pandemie so bleiben. Drittens werden wir die Transformation des Unternehmens konsequent fortsetzen. Damit adressieren wir einen Paradigmenwechsel in unseren Industrien, den man vielleicht am besten mit den Worten eines Mannes beschreibt, der als Visionär bekannt geworden ist. Der ehemalige Apple-Chef Steve Jobs wurde vor 10 Jahren nach den größten Disruptionen gefragt, die aus seiner Sicht bevorstehen. Seine Antwort lautete, und ich zitiere, die größten Innovationen des 21. Jahrhunderts werden an der Schnittstelle von Biologie und Technologie stattfinden. Es beginnt eine neue Ära. Bayer ist mitten in der Transformation für diese neue Ära und die besondere Chance liegt darin, dass grundlegende Technologien wie die Genomeditierung oder die Mikrobiomforschung Innovationen in allen unseren Geschäftsfeldern vorantreiben werden. Diese Biorevolution besitzt das große Potenzial zur Lösung einiger der drängendsten Menschheitsfragen, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Wie sichern wir in Zeiten des Klimawandels die Nahrungsversorgung von immer mehr Menschen? Wie sichern wir die Lebensqualität von immer mehr älteren Menschen? In der Beantwortung dieser Fragen liegt die herausragende langfristige Wachstumsperspektive von Bayern. Daran werden wir auch in diesem Jahr mit voller Kraft weiterarbeiten. Zu der Transformation gehört, dass wir wie angekündigt den Verkauf von nicht strategischen Geschäften oder Marken unterhalb der Divisionsebene prüfen. So beabsichtigen wir etwa im Bereich Environmental Science für professionelle Kunden den Bereich zu veräußern, um unsere Division Crop Science vollständig auf das Kerngeschäft Landwirtschaft zu konzentrieren. Die Meldung dazu ist gestern veröffentlicht worden. Zur Transformation unseres Unternehmens gehört ebenfalls, dass wir unsere internen Prozesse weiter vorantreiben, um uns für die Zukunft bestmöglich aufzustellen. Dazu zählen für mich die ambitionierten Ziele für Inklusion und Vielfalt, die wir zu Beginn dieser Woche kommuniziert haben. Wir setzen damit klare Vorgaben für die Personalentwicklung in den kommenden Jahren. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um die besten Talente zu bekommen und zu halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun freuen wir uns auf Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank an Werner Baumann und an Wolfgang Nickel. Meine Damen und Herren, Sie können jetzt Ihre Fragen stellen.
Meine Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte jetzt die Tasten 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte erneut die Tasten 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Und die erste Frage kommt von Ruth Bender, Wall Street Journal. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen. Ich wollte nur fragen, ob Sie eine grobe Vorstellung davon haben, wann der Richter Vince Tabria eine Entscheidung über Ihren überarbeiteten Vorschlag verkünden wird. Und was ist denn, wenn er wieder Einwände hat? Überarbeiten Sie das dann so lange neu, bis es klappt? Oder ein Plan B? Danke.
Ja, Frau Bender, vielen Dank für Ihre Frage. Also unserem Kenntnisstand nach sieht es so aus, dass der Richter nun eine Frist hat bis Ende März, bis zum 31. März, das sogenannte vorläufige Hearing der Parteien durchzuführen. Vorher werden entsprechende Schriftsätze eingereicht werden am 4. und ich glaube am 11. März. Und im Anschluss an das Hearing wird dann der Richter seine Beurteilung oder seine vorläufige Beurteilung in diesem Fall, möglicherweise auch eine vorläufige Genehmigung dieses Vergleichsvorschlages dann kommunizieren. Wir warten natürlich darauf, was er in konkreten Details zu dem Vorschlag zu sagen hat. Wir haben uns gemeinsam in sehr intensiven Verhandlungen mit den Vertretern der Kläger bemüht, die Punkte, die er im Juni des letzten Jahres adressiert hat, auch in dem neuen Vergleichsvorschlag zu verarbeiten und damit auch seinen Bedenken Rechnung zu tragen. Und nun warten wir halt auf die nächsten Schritte in dem Verfahren.
Die nächste Frage kommt von Siegfried Hofmann, Handelsblatt. Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich hätte zwei Fragen. Einmal zum Agrogeschäft. Herr Baumann, Sie hatten ja früher mal eine Wachstumserwartung von etwa 4% pro Jahr für dieses Segment. Können Sie mal so ein bisschen Einschätzung geben, wie da die neue längerfristige Prognose aussieht für Bayer? Haben Sie da weiterhin die Ambition, über dem Markt zu wachsen oder sind Sie sich da eher in der marktkonformen Entwicklung? Und zum anderen hätte ich noch eine Frage zu den Cash-Effekten der ganzen Vergleiche. Sie haben 4 Milliarden im letzten Jahr ausgezahlt und erwarten 8 Milliarden in diesem Jahr. Ist damit das Thema Vergleiche, wird das damit abgehakt sein oder gibt es da noch weitere Cash-Effekte, die dann übrig bleiben und den Cashflow im kommenden Jahr belasten? Und vielleicht kann man auch noch was sagen, wie hoch die Auszahlungsbelastungen durch die verschiedenen Restrukturierungsprogramme noch sein werden. Danke.
Ja, guten Morgen, Herr Hoffmann. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Und Wolfgang Nickel wird dann zu den Cash-Effekten der Rechtskomplexe und auch der Strukturmaßnahmen Stellung nehmen. Also um es ganz klar zu sagen, unser Anspruch ist als am besten aufgestelltes Agrarunternehmen weltweit über den Markt zu wachsen. Das Marktwachstum in den letzten Jahren war geringer, als wir es ursprünglich erwartet hatten. Aber Sie sehen ja auch über die letzten Jahre, dass wir auch während der Integrationsphase in etwa im Rahmen der Marktwachstumsraten gewachsen sind. Für 2021 sagt unsere Guidance, dass wir in etwa mit 2% wachsen. Das ist ganz klar ein Übergangsjahr, in dem einige Effekte verarbeitet werden. Sie wissen, dass wir im Sojabereich auch mit Dicamba und der Extend Flex Produktgruppe in der zweiten Jahreshälfte nicht ganz wettbewerbsfähig waren aufgrund der ausstehenden Zulassungen. Das strahlt in das Jahr 21 rein, ist aber auch ein Effekt, der auf das Jahr 21 beschränkt bleiben wird. Und darüber hinaus haben wir auch noch die Belieferung von BASF, die jetzt so langsam ausläuft, im Rahmen der Produktverkäufe, die wir an die BASF getätigt haben. Und beide Effekte belasten natürlich die Wachstumsrate, die wir für 2021 ausgegeben haben. Wie gesagt, das sind beides Übergangseffekte. Wir haben ganz klar nicht nur die Ambition, sondern auch die Mittel in der Hand, um mittel- und langfristig über den Markt zu wachsen, den wir in der Größenordnung von etwa 3% pro Jahr im Durchschnittswachstum sehen. Die konkrete Mittelfrist-Guidance werden wir dann im Rahmen des Kapitalmarkttages am 10. und 11. März mit Ihnen teilen.
Ja, guten Morgen, Herr Hoffmann, auf meiner Seite zu den Cash-Effekten, zunächst zu den Settlements. Ich spreche hier von den Vergleichen, die wir im letzten Jahr erreicht haben. Das sind also Glyphosat, Dicamba, PCB und im Pharmabereich Eschur. Wie gesagt, im letzten Jahr hatten wir 3,8 Milliarden. In diesem Jahr erwarten wir etwa 8 Milliarden, das jeweils in Euro ausgedrückt. Und dann gibt es ja bei verschiedenen Vergleichen einen kleinen Tail, der dann noch in die folgenden Jahre reingeht, aber wesentlich niedriger. Also in den 100-Millionen-Bereich. So genau lässt sich das nicht vorhersagen mit den 8 Milliarden. Wir hatten ja auch mal 5 Milliarden für letztes Jahr gesagt. Das hängt dann mit dem Fortschritt zusammen, aber das zum gegenwärtigen Zeitpunkt einfach unsere beste Einschätzung. Die Cash-Effekte von den Restrukturierungsmaßnahmen, ich drücke es mal so aus, wir hatten ja 2018 Restrukturierungsmaßnahmen in der Höhe von brutto 2,6 Milliarden angekündigt und hatten gesagt, die Einmalkosten sind in etwa 1,7 Mal die Einsparungen, also etwas über 4 Milliarden. Da haben wir in der Zwischenzeit, ich habe jetzt hier die Rückstellungen in etwa 3,6 Milliarden schon zurückgestellt. Cash fällt dann ein bisschen später an. Und für dieses Jahr haben wir dann nochmal Sondereffekte im EBITDA von 1,5 Milliarden berücksichtigt. Das sind zum großen Anteil auch Restrukturierungen, teilweise auch schon Rückstellungen für das neue Programm. Da haben wir aber noch keine Details. Wir haben ja gesagt, wir sind weiterhin bei über 1,5 Milliarden brutto, die wir da schon im September erwähnt haben. Aber da sind wir im Moment noch an den Details, um die auszuarbeiten. Und das wird man dann zu einem späteren Zeitpunkt berichten.
Cashflow belasten dann auch?
Ja, das wird dann auch Cashflow belastend sein, zu einem gewissen Teil sicherlich.
Die nächste Frage kommt von Hendrik Geisler, Kölner Stadtanzeiger. Sie haben das Wort.
Guten Morgen zusammen. Ich habe Fragen zu diversen Themenkomplexen. Das erste ist auch nochmal die Vergleichszahlung, vor allem bei Glyphosat. Können Sie mal aufstellen, wie viele von den 90.000 Fällen denn verglichen wurden und wie viele nicht den Kriterien entsprachen? Und welchen Betrag von den 3,8 Milliarden, welcher da auf Glyphosat entfällt bei den Rechtsfällen und wie viele Fälle noch ausstehen? Herr Glyphosat, dann zum Stellenabbau, den Sie im Herbst zumindest prüfen wollten, angekündigt oder angedeutet haben, dass dieser auch stattfindet. Wie viele Jobs sollen da jetzt zusätzlich abgebaut werden? Sollte er in den Verwaltungsbereichen gehen? Haben Sie da schon genaueres? Und was heißt das für Leverkusen? Mich interessiert darüber hinaus, ob es auch Auswirkungen bei dem angekündigten Teilverkauf bei Crop Science auf die Zentrale in Leverkusen gibt. Und letzter Bereich wären die Reisekosten. Wie hoch waren die in den vergangenen Jahren und wie hoch waren die 2020? Können Sie da einen Ausblick geben, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird?
Ja, Herr Geißler, vielen Dank für Ihre Fragen. Zunächst zu den Vergleichen, also von den rund 90.000, die wir inzwischen verglichen haben, haben wir einen Teil, das ist also im, ich sag mal, im einstelligen Prozentbereich von Klagen, die nicht den Kriterien entsprochen haben. Und die sind in dieser Zahl von 90.000 drin. In Summe sind wir in der Größenordnung von etwa 130.000 Fällen, in Summe ein bisschen niedriger, die vorliegen. Was die 3,8 Milliarden angeht, haben wir den Betrag nicht aufgeteilt, sondern das betrifft alle Vergleiche, die wir dann unter dem Programm des letzten Jahres zusammengefasst haben. Was den Stellenabbau angeht, gibt es dazu keine konkreten Zahlen. Wir haben vor allen Dingen das Augenmerk darauf gelegt, dass die Anpassungen, die wir in den nächsten Jahren vor uns haben, genauso wie die Anpassungen in den letzten Jahren, dass sie auch im Sinne unserer Belegschaft buyer-like, fair und sozialverträglich ablaufen. Sie wissen, dass wir unter der Beschäftigungssicherungsvereinbarung, die wir mit den Arbeitnehmervertretern geschlossen haben, betriebsbedingte Kündigungen bis zum Ende des Jahres 2025 ausgeschlossen haben. Und insofern sind wir hier, ich glaube, auf einem sehr, sehr guten Weg im Sinne auch aller Beteiligten, das Unternehmen nach vorne gut und auch vor allen Dingen mit Wachstumsperspektive auszurichten. Die Frage zu den Portfoliomaßnahmen bei Crop Science, das Environmental Science Geschäft hat nur eine relativ geringe Personalpräsenz in Deutschland im mittleren zweistelligen Personalbereich. Das heißt, der überwiegende Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Environmental Science Geschäft, den Professional Teil, arbeitet außerhalb Deutschlands und hier vor allen Dingen zu nennen, sind unter anderem Frankreich und dann Nord- und Lateinamerika. Und damit übergebe ich dann an Wolfgang Knickel, der die Frage zu den Reisekosten beantworten wird.
Ja, hallo, Herr Geißler, ganz kurz. Ja, vor der Pandemie, und wir fassen da immer so Reise- und Veranstaltungskosten zusammen, die gehen ja oft einher, waren wir irgendwo um die 600 bis 700 Millionen Euro pro Jahr weltweit. Im letzten Jahr waren es in etwa die Hälfte. Jetzt ist natürlich schwer vorherzusagen, wie sich das entwickeln wird. Im Moment reisen wir natürlich nicht. Wir haben in unseren Annahmen drin, dass wir in der zweiten Jahreshälfte wieder anfangen würden zu reisen. Aber es ist wahrscheinlich auch klar, dass sich unser Reiseverhalten in der Zukunft wahrscheinlich auch nachhaltig verändern wird. Aber soweit zu den Zahlen, wie wir sie bis jetzt verarbeitet haben.
Ja, vielleicht noch eine kleine Nachlieferung, Herr Geißler. Also die Gesamtzahl der Fälle, die wir haben, auch mit der Visibilität, die wir inzwischen haben, die liegt bei 125.000 Fällen. Also insofern muss ich mich da etwas korrigieren.
Vielen Dank.
Die nächste Frage kommt von Timothy Lowe, Bloomberg News. Sie haben das Wort.
Hallo, guten Morgen. Ja, ich würde auch über Roundup eine Frage stellen. Und also in der Pressemitteilung, also es geht um diese Fälle, die den Kriterien nicht entsprachen. Können Sie vielleicht ein bisschen erklären, inwiefern Sie Kriterien nicht sprechen? Also vielleicht ein Beispiel und wann Bayer diese Entscheidung getroffen hat. Das ist erstens. Und dann zweitens, im Geschäftsbericht steht, dass Monsanto kann sich aus den verschiedenen Vergleichsvereinbarungen zurückziehen und wenn bestimmte Quoten und so weiter der Kläger nicht erfüllt werden. Die Frage ist, warum Bayer hat überhaupt dann eine Vereinbarung getroffen, also waren diese Fälle schwach und so, wenn Bayer zurückziehen wird, warum war vorher diese Vereinbarung getroffen?
Ja, hallo, vielen Dank für Ihre Frage, die ich glaube auch zur allgemeinen Klärung beitragen kann. Zunächst, was die Fälle angeht, die sozusagen rausgefallen sind. Sie wissen ja, dass in den USA es spezialisierte Anwälte gibt, die ganz einfach Klagen von Klägern einwerben. Und diese Klagen, die dann eingeworben werden, zunächst mal keiner besonders detaillierten Prüfung unterliegen. Und es kann also gut sein, dass viele der Kläger, und so ist es auch hier in diesem Fall gewesen, bei uns, auch in anderen Fällen im Übrigen, dass zunächst Ansprüche angemeldet werden, ohne dass es überhaupt eine Grundlage für diese Ansprüche gibt. Und so fallen dann also diese Klagen natürlich raus, weil der Klagegegenstand letztendlich dem Anspruch nicht entspricht, der damit reklamiert wird. Was das Thema der Quoten angeht, ist es ein Standard in Vergleichsvereinbarungen, dass man natürlich sieht, dass ein Vergleich nur dann zustande kommen kann, wenn eine sehr überwiegende Anzahl der entsprechend Betroffenen dann auch diesem Vergleich zustimmen. Und dafür werden dann in unterschiedlicher Größenordnung Prozentsätze gesetzt, die erfüllt sein müssen, auch seitens der Gegenpartei, um letztendlich auch hier eine Vereinbarung dann in Kraft treten zu lassen. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Unser Ziel ist natürlich, diese Vereinbarungen dann auch umzusetzen. Und das ist natürlich dann auch das Ziel der Klägeranwälte, die versuchen, eine möglichst hohe Beteiligung in diesen Vergleichen dann zu bewerkstelligen. Also hier geht es überhaupt nicht darum, dass wir von irgendetwas zurücktreten wollen, sondern sind letztendlich Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Beteiligungsquoten und damit dann auch der Abschluss dieser Themen dann bestmöglich ertüchtigt wird.
Die nächste Frage kommt von Wolf Davids, dpa. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen, vielen Dank. Eine kurze Nachfrage zu Ihren Arzneimitteln. Die rezeptpflichtigen Arzneimittel, die liefen insgesamt nicht so gut, weil einige Behandlungen verschoben wurden. Rechnen Sie denn damit im Jahr 2021, dass da die Nachfrage wieder deutlich anziehen wird und dass da quasi auch ein gewisser Nachholeffekt drin ist? Und dann sagten Sie gerade, dass das sprang ein bisschen ins Auge, dass die dass der Verkauf von den Hustensäften etwas geschwächelt hat, weil die Menschen im Schnitt etwas gesünder waren. Also liegt das dann an der Corona-Krise, an den Abstandsregelungen und haben Sie vielleicht auch andere Arzneimittel, die quasi jetzt nicht mehr so nötig waren, irgendwelche Halspastillen oder sowas? Und dann noch eine Nachfrage zu dem Aspekt der Reisekosten. Sie sagten, dass sich das vielleicht auch langfristig nachhaltig verändern wird. Also was meinen Sie damit? Also rechnen Sie damit, dass auch nach Corona Ihr Reise- und Veranstaltungsaufwand deutlich sinken wird, weil Sie mehr Videocalls machen und weniger reisen? Oder also wenn Sie das noch etwas ausführen konnten, wäre ich dankbar.
Ja, vielen Dank. Kann ich natürlich gerne machen, vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Wir haben verschiedene Effekte, die sich im Geschäftsverlauf der Pharma im letzten Jahr niedergeschlagen haben. Zunächst mal haben wir vor allen Dingen in China erhebliche Preiszugeständnisse im Rahmen der dort durchgeführten Tendermaßnahmen bei zwei unserer größten Produkte hinnehmen müssen. Und diese Preiseffekte, die wirken dann über 8 Monate und die schlagen natürlich dann voll in den Umsatz durch. Was die pandemiebezogenen Themen angeht, haben wir vor allen Dingen im Bereich von sogenannten elektiven Behandlungen, das sind also Dinge, bei denen Sie nicht ins Krankenhaus müssen, weil Sie akut erkrankt sind, sondern wo Sie letztendlich den Zeitpunkt der Behandlung so ein bisschen selber bestimmen, je nachdem, wie es Ihnen geht, oder auch bei Dingen, die Sie ganz einfach verschieben können. Das haben viele Patienten getan, weil sie halt auch Sorge hatten, gegebenenfalls in den Kliniken einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein. Und das betraf ganz konkret unser Augenheilmittel Eylea. Das betraf die Langzeitkontrazeptiva und das betraf auch unser Radiologiegeschäft, weil natürlich viele der Standardeingriffe, bei denen dann letztendlich im Rahmen der bildgebenden Verfahren auch diagnostisch gearbeitet wird, verschoben worden sind. Und das hat natürlich einen unmittelbaren Effekt auf unser Geschäft gehabt. Wir sehen nach einem starken Einbruch im zweiten Quartal eine sequentielle Erholung unseres Geschäftes. Insofern sind wir auch mit der Guidance, die wir für 2021 gegeben haben, das heißt 4% Wachstum für das Jahr 2021, gehen wir davon aus, dass sich diese sequentielle Erholung dann auch fortsetzt. Und wir haben natürlich auch in einigen Bereichen nach wie vor sehr stark wachsende Produkte, übrigens teilweise auch zusätzlich befeuert durch die Pandemie. Das ist insbesondere im Bereich der Herz-Kreislauf-Medikamente, das heißt also für Xarelto der Fall, aber auch für Aspirin Cardio, die beide sehr, sehr gut zweistellig im letzten Jahr gewachsen sind. So, zum Consumer-Geschäft ist es so, dass es nicht das Hustensaftgeschäft ist. Wir produzieren und vertreiben keine Hustensäfte. Aber wir haben natürlich ein Geschäft mit Erkältungs- und Grippepräparaten. Und wir sehen halt einen erheblichen Rückgang in diesem Marktsegment im letzten Jahr von etwas über 20% im Markt, von dem wir auch betroffen waren, weil halt die Leute sich weniger anstecken. Dazu gehört das Social Distancing, dazu gehört, dass der direkte Kontakt in vielen Bereichen deutlich eingeschränkt war. Und damit hat das natürlich einen unmittelbaren Effekt auch auf Infektionsketten außerhalb von Covid. Und das haben wir halt bei Grippe und Erkältungskrankheiten sehr stark gesehen. Auf der anderen Seite hat natürlich dann unser Nahrungsergänzungsmittelgeschäft davon sehr profitiert. Und Wolfgang Nickel hat es ja erwähnt, unser Geschäft war eines der am stärksten wachsenden Geschäfte in der gesamten Industrie letztes Jahr mit einem Wachstum von etwas über 5% und damit auch deutlich über dem Markt. Also insofern sind wir in Summe letztes Jahr sehr, sehr gut in diesem Geschäft gelaufen, was im Übrigen nicht pandemiebedingt ist, sondern sehr stark dadurch getrieben ist, dass wir ein hochperformantes Consumer Health Geschäft mit einer hochperformanten Organisation haben. Zum letzten Punkt, was die Reisekosten angeht. Wir haben natürlich aufgrund des historischen Ausmaßes der Krise im letzten Jahr und auch der erheblichen Einschränkungen im letzten Jahr einen Reisekostenverlauf gehabt, der vielleicht in den ersten zwei Monaten halbwegs normal war und danach im Anschluss mehr oder weniger gegen die Nulllinie gelaufen ist, bis auf natürlich so Bereiche wie Servicetechniker, die Equipment in Krankenhäusern und Kliniken warten und so weiter. Aber das war es dann auch schon. Und wir beschäftigen uns wie viele andere Unternehmen natürlich auch mit der Rückkehr in den geregelten Geschäftsbetrieb nach der Pandemie. Und diese Rückkehr wird auch in der Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte betreiben, anders aussehen. Wir gehen davon aus, dass wir anders arbeiten werden. Wir gehen auch davon aus, dass wir deutlich weniger reisen werden, weil sich bestimmte Besuche, die früher als selbstverständlich gegolten haben, die auch erwartet waren, heute aufgrund auch der anderen Möglichkeiten, die es mit Telepräsenz gibt, ob das jetzt über Zoom oder über Webex oder über andere Plattformen läuft, sehr akzeptiert sind. Und das wird einen Teil der physischen Reisetätigkeit ersetzen. Davon gehen wir aus. Also wir werden in Zukunft geringeres Reiseaufkommen und damit auch geringere Reisekosten sehen.
Die nächste Frage kommt von Antje Höning, Rheinische Post. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Einmal nochmal zum Thema Klagen. 125.000 Klagen haben Sie, 90 sind beigelegt oder entsprechend den Kriterien. Das heißt, es sind noch 35.000 Klagen offen. Werden die denn mit dem Plan, der jetzt bei Chabria liegt, erschlagen oder was passiert mit denen? Und dann nochmal zum Thema Stellenabbau. Sie haben ja 2018 angekündigt, 12.000 Stellen abzubauen. Wie viele sind denn davon jetzt geschafft? Und dann haben Sie 2020 angekündigt, weitere Stellen abzubauen. Wenn man da den Dreisatz anlegt zur Kostensenkung, wären das ja weitere 7.000 Stellen. Können Sie uns dann, auch wenn Details nicht feststehen, eine Größenordnung sagen, wird das in dieser Größenordnung liegen? Vielen Dank.
Ja, Frau Höning, vielen Dank für Ihre Frage. Die 35.000 plus minus ausstehenden Klagen betreffen den Bestand der vorhandenen Klagen und nicht zukünftige Klagen. Also diese zwei Sachbereiche und Sachkomplexe muss man trennen. Ja? Also wir haben auf der einen Seite natürlich erhebliche Fortschritte, die wir gemacht haben mit den Bestandsklagen. Wir sind unabhängig davon, dass wir jetzt bei 90.000 sind, natürlich mit allen anderen Klägerparteien und den Anwaltskanzleien, die hinter diesen Klagen stehen, in intensiven Vergleichsgesprächen und führen diese sehr ziel- und lösungsorientiert, natürlich innerhalb eines bestimmten Rahmens, das ist ja selbstverständlich. Und darüber hinaus ist der Vergleichsvorschlag, der bei Gericht eingereicht worden ist, letztendlich der Vorschlag, wie mit zukünftig Erkrankenden und damit zukünftigen Anspruchstellern umzugehen ist. Das heißt, diese zwei Komplexe sind zwar inhaltlich natürlich miteinander verbunden, aufgrund der Tatsache, dass es sich immer um Non-Hodgkins-Lymphom-Fälle handelt, aber sie sind also, was diese Größenordnungen angeht, diese 35.000, dann was in Zukunft kommt, haben die dann nichts miteinander zu tun. Zum Stellenabbau wird Wolfgang Nickel etwas sagen. Ganz klar, lassen Sie mich aber direkt im Vorfeld sagen. Wir haben diese 1,5 Milliarden plus an zusätzlichen Einsparungen bekannt gegeben. Wir werden das jetzt in den nächsten Jahren abarbeiten, auch mit sehr starkem Fokus auf die Sachkosten. Insofern funktioniert auch Ihr Dreisatz nicht. Und es wird auch dazu keine weiteren Details geben, die wir Ihnen dann an die Hand geben können.
Ja, und ich kann gern was zum vorigen Programm sagen. Die 12.000 Stellen, die Sie zitieren, sind immer noch das, was wir in etwa davon ausgehen. Wenn Sie mal nur auf den Geschäftsbericht gucken, da ist am Anfang immer diese Mehrjahresübersicht drin. Da sehen Sie, 2018 waren wir 108.000 Leute, 2019 waren wir in etwa 104.000 Menschen und jetzt sind wir 99.500. Da können Sie etwa eine Netto-Reduktion sehen, die sich irgendwo zwischen 8 und 9 abspielt. Die Bruttoreduktion ist etwas höher, haben wir auch etwas über 10.000 beziffert im Geschäftsbericht. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir in verschiedenen Bereichen verlagert haben und auch wieder aufgebaut haben. Die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe für das Gesamtunternehmen, waren nur auf basierend für die Restrukturierungsmaßnahmen. Die Kolleginnen und Kollegen, die das Unternehmen verlassen haben, weil wir Geschäftsteile verkauft haben, die kommen natürlich oben drauf. Also wir sind da gut unterwegs. Wir haben das alles fair und sozialverträglich gemacht. Wir sind auch beim Gesamtprogramm, wo wir ja insgesamt 2,6 Milliarden brutto einsparen wollten, deutlich schneller unterwegs, als wir das ursprünglich angenommen haben und teilweise natürlich auch bedingt durch die Pandemie. Ich habe es ja vorher in den Bemerkungen gesagt, dass wir da auf der Kostenseite gut unterwegs waren im letzten Jahr. Also soweit die Zahlen zu den Personalentwicklungen.
Die nächste Frage kommt von Frau Annette Becker, Börsenzeitung. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen in die Runde. Ich habe diverse Fragen. Einmal wüsste ich gerne mit Blick auf die Prognose, die Sondereinflüsse von 1,5 Milliarden, die Sie erwarten in diesem Jahr, sind es ausschließlich Restrukturierungsaufwendungen? Und wie viel davon, weil Herr Baumann sagte ja gerade, dass diese geplanten Einsparungen von 1,5 Milliarden in den nächsten Jahren kommen sollen, wird denn da in diesem Jahr schon etwas enthalten sein an Restrukturierungsaufwand für das neue Programm? Und dann noch mit Blick auf die Margen, da wüsste ich gerne, warum im Pharmageschäft in diesem Jahr ein deutlicher Margenrückgang erwartet wird und wie die Zielsetzung für die Konzernmarge so grundsätzlich aussieht, weil Sie sagen jetzt, wenn man die Wechselkurse mal nicht herausrechnet, 26%, das ist ja doch eher wenig.
Ja, Frau Becker, dann gehe ich mal auf Ihre zwei Fragen an. Wolfgang Nickel hier. 1,5 Millionen Sondereffekte 2021, das ist zu diesem Zeitpunkt eine Einschätzung. Das sind vorwiegend restrukturierungsbedingte Rückstellungen, die zum großen Teil das alte Programm betreffen. Ich habe ja vorher gesagt, dass die Rückstellungen bis jetzt 3,6 Milliarden waren und wir erwarten da über 4 Milliarden. Das sind andere kleinere Rückstellungen mit drin. Unter einem ganz kleinen Teil auch schon Rückstellungen in den Bereichen, zum Teil auch im Ausland, wo wir schon wissen, was wir an zusätzlicher Restrukturierung machen, müssen wir das natürlich nach den gegebenen Rechnungslegungsgrundsätzen teilweise mit berücksichtigen. Also so ein bisschen eine Gemengelage, die verschiedene Elemente enthält, aber auch schon zum kleinen Teil zukünftige Programme. Das können wir aber, das verstehen Sie bestimmt auch nicht so genau jetzt rausdeklinieren. Die Pharma-Marge in diesem Jahr versus dem letzten Jahr, lassen Sie da mal mich zunächst sagen, dass das letzte Jahr, ich sag's mal so, sensationell hoch war, mit fast 35%, und da natürlich auch gewisse Einmaleffekte am Gange waren. Wir haben zum Beispiel eine Meilensteinzahlung bekommen für Adempas von 150 Millionen. Und wir hatten natürlich auch sehr starke Einsparungen bei den Reisekosten, die schon mehrfach und Eventkosten, die schon mehrfach angesprochen wurden. Da erwarten wir natürlich im zweiten Halbjahr einen gewissen Anstieg. Wie es dann rauskommen wird, wird es zeigen, je nachdem wie die Pandemie sich weiterentwickelt. Der zweite Impact, und ich glaube, der Werner Baumann hat es vorher schon gesagt, volumenbasierende Einkaufspraktiken in China, vorwiegend Glucobio und Avalox, die waren ja effektiv im letzten Jahr, sagen wir mal ab Mitte April. Und in diesem Jahr müssen Sie ja diese Rabatte fürs ganze Jahr einrechnen. Und das sind eben diese Effekte, die hier eben uns dazu führen, dass wir in etwa um die 32% für dieses Jahr guiden. Fürs Gesamtunternehmen möchte ich mal eher heute mich zurückhalten. Wir haben ja einen Kapitalmarkttag, wo wir dann mittelfristig unsere Finanzmodelle für die Divisionen und die Firma beschreiben werden und da wird man dann auf die Details eingehen.
Die nächste Frage kommt von Sabine Gusbett, Euromagazin. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen. Ich habe noch zwei Fragen zur Bilanz. Die eine ist, das Eigenkapital ist ja fast ein Drittel weggebrochen durch die Abschreibungen. Ist denn die Eigenkapitalquote von jetzt ungefähr 26% was, womit Sie sich wohlfühlen oder sind da Kapitalmaßnahmen angedacht? Und das zweite ist, sehen Sie denn noch ein weiteres Wertberichtungsrisiko auf den doch immer noch sehr hohen Goodwill, etwa im Zuge der Portfoliomaßnahmen oder dem anhaltend schwierigen Marktumfeld? Danke.
Ja, besten Dank für die Frage. Wir haben keine Bauchschmerzen bei 26%. Wir haben einen soliden Plan, uns zu finanzieren. Wir haben jetzt im Januar gerade wieder sehr erfolgreich einen Bond begeben, der dreifach überzeichnet war. Also da haben wir keine Bauchschmerzen. Wir haben auch nicht vor, irgendwelche Eigenkapitalmaßnahmen zu machen, ganz klar. Ganz davon abgesehen, dass wir gar keine Genehmigung im Moment haben von der Hauptversammlung. Also das ist alles in Ordnung so. Wertberichtigungsrisiken sind immer da. Sie müssen ja in jedem Jahr alle Ihre immateriellen Wirtschaftsgüter, ob es jetzt Goodwill oder andere immaterielle Wirtschaftsgüter, bewerten. Das haben wir im letzten Jahr im Übrigen dreimal gemacht, durch die Pandemie bedingt und den geänderten Forecast. Wir haben Headrooms im Goodwill in allen drei Divisionen. Da gibt es Sensitivitäten dazu. Oftmals auch Dinge, die wir nicht beeinflussen. Also gerade im Crop Science Bereich sind zum Beispiel die Kapitalkosten im letzten Jahr sehr stark raufgekommen, was die Abschreibung beeinflusst hat. Das gucken wir uns jedes Jahr an, aber für den Moment sehen wir, dass wir da keine Bedenken haben.
Die nächste Frage kommt aus der englischen Konferenz von Isabella Bufacchi, Il Sole 24 Ore.
Schönen guten Morgen und vielen Dank für diese Gelegenheit. Ich habe eine Frage zu der Covid-Impfung. Sie wollen helfen bei der Herstellung des Impfstoffes. Sie sagten, so bald wie möglich. Und dann sagten Sie, dass etwas in diesem Jahr mit CureVac gemacht werden kann. Könnten Sie uns so ungefähr sagen, wann das sein wird? Und für nächstes Jahr auch noch. Sie sagten auch, dass Sie die weltweite Herstellungsmöglichkeiten einsetzen würden. Könnten wir mehr Details dazu haben und ist Italien auch dabei? Vielen Dank.
Thank you, Isabella, for your question.
Vielen Dank, Isabella, für die Frage. Italien ist sehr wichtig für uns, ein sehr wichtiges Land. Und das ist eine der Schlüsselländer für unser Unternehmen. Und jetzt zu den Fragen. Zuerst einmal, erst vor ein paar Wochen haben wir grünes Licht gegeben, nachdem wir überzeugt waren, dass wir tatsächlich diesen Impfstoff herstellen können, ein mRNA-Impfstoff. Dann können wir mit der Herstellung beginnen. Da müssen wir auch das Netzwerk weltweit bereitstellen. Einige Komponenten werden vom weltweiten Netzwerk kommen und dann kann die Herstellung stattfinden. Das wird hauptsächlich in Deutschland sein. Wir müssen immer dorthin gehen, wo wir bereitstehende Infrastruktur und Expertise haben. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Und zweitens müssen wir auch die Ausrüstung dafür haben. Bis jetzt haben wir keine Impfstoffe hergestellt. Wir haben auch keine mRNA-basierte Impfstoffe hergestellt. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir auch so weit sein können, dass wir das Produkt herstellen können, und zwar im zweiten Halbjahr. Und wenn alles sehr gut läuft, dann werden wir vielleicht in der Lage sein, die ersten Impfstoffe, Dosen, und zwar geliefert zu bekommen, und zwar bis Ende 2021. Für 2022 erwarten wir ungefähr 160 Millionen Dosen herstellen zu können. Das könnte aus unseren Fabriken kommen. Und die zweite Frage ging um Italien. Italien ist nicht Teil dieses globalen Netzwerkes, weil das sind biotechnologiebasierte Produkte und wir haben keine Präsenz dort in Italien.
Die nächste Frage kommt von Elisabeth Dostert, Süddeutsche Zeitung. Sie haben das Wort.
Guten Tag zusammen. Ich habe doch noch einige Fragen. Und zwar, Herr Baumann, wann denken Sie denn, dass Sie diesen Fall Monsanto sowohl bilanziell als auch juristisch wirklich abgeschlossen haben? Von diesen 90.000 Klagen, von den 125.000. Ist denn damit die Annahmequote schon erfüllt? Und gibt es da irgendwelche Fristen, bis wann Sie die Annahmequote checken und dann das okay geben? Dann habe ich eine Frage zur Dividende. Ausschüttungspolitik ist ja das eine, aber ist es wirklich die richtige Zeit, auch ob der Cashbelastung die Dividende, überhaupt eine Dividende zu zahlen? Dann habe ich eine Frage, wie viele Mitarbeiter von Bayer waren im vergangenen Jahr in Kurzarbeit? Haben Sie staatliche Förderung bekommen, nicht nur für die Kurzarbeit, sondern so generell aus all diesen Programmen und wie hoch waren die? Dann eine Frage zu den zur Impfstoffherstellung. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, was Sie genau machen. Machen Sie die Plasmide, machen Sie die mRNA-Formulierung, füllen Sie auch ab? Sie sagen ja selbst, Bayer hat keine Impfstoffe bislang hergestellt. Vielleicht können Sie doch ein paar Details nennen. Und wie wollen Sie das schaffen, vielleicht schon, wenn es gut läuft, in diesem Jahr Impfstoffe auszuliefern, wo doch alle sagen, der Markt für Geräte und für Komponenten und für Hilfsmittel ist vollkommen leergefegt und Sie fangen jetzt erst an. Und eine letzte Frage, ein wenig persönlicher. Wie hat sich denn Ihr eigenes Reiseverhalten verändert? Wie viele Tage im Jahr waren Sie früher unterwegs und wie viel waren es noch 2020? Und auf welche Reisen werden Sie künftig verzichten? Das war's.
Ja, Frau Dostert, vielen Dank für Ihre Fragen. Das ist eine ganze Latte. Ich fange mal vorne an mit Ihren Fragen zu Monsanto und den laufenden Vergleichsverhandlungen. Also wir sind dann fertig, wenn wir fertig sind. Das ist natürlich ein Thema, bei dem wir die Zeit und die Fristen nicht kontrollieren. Wir haben auf der einen Seite Klägeranwälte, mit denen wir verhandeln. Und wir unterwerfen uns hier auch keinen Zielzeitpunkten und Fristen, weil das ungesund ist für die Qualität der Ergebnisse, die wir zu erzielen gedenken im Rahmen dieser Vergleichsverhandlungen. Und dann, wie bereits erwähnt, und das kennen Sie aus dem letzten Jahr, ist es so, dass natürlich auch die bei Gericht anhängige das per Gericht anhängige der Vergleichsvorschlag natürlich seinen Instanzenweg geht und es hier Fristen gibt, die unsererseits nicht zu beeinflussen sind. Und es wird jetzt sehr davon abhängen, auch mit welcher Bewertung der Richter Chabria zunächst mal Ende März, Anfang April, wahrscheinlich in diesem Zeitrahmen, den neuen Vorschlag kommentiert. Zweitens, was die Annahmequoten angeht, da ist es so, dass wir natürlich mit vielen, vielen Einzelparteien verhandeln und viele Einzelvereinbarungen haben, die ihrerseits dann auch Einzelklauseln haben für diese konkreten Vereinbarungen. Das heißt, es gibt keine Gesamtvereinbarung mit einer einzigen Klausel, sondern es gibt viele Vereinbarungen mit vielen Klauseln, die letztendlich dann seitens der Klägeranwälte zu erfüllen sind, damit die Vergleiche dann auch Bestandskraft entwickeln. Was die Dividende angeht, ist es, glaube ich, auch aufgrund der guten operativen Performance des Unternehmens, auch der Tatsache, dass natürlich wir auch ein verlässlicher Partner auf der einen Seite der Kapitalmärkte sein wollen, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Interessen unserer Eigentümer im Blick haben, so dass wir auch vor diesem Hintergrund, auch vor dem Hintergrund, so wie Herr Nickel das erwähnt hat, dass wir gut finanziert sind, dass wir eine sehr gute Liquiditätsposition haben, dass die Dividende, A, Dividendenfähigkeit und auch B, die Zahlung der Dividende im Rahmen der bestehenden Dividendenpolitik nicht in Frage gestanden hat. Ja, und davon gehen wir auch nach vorne nicht aus. Ja, der nächste Punkt, was Kurzarbeit und staatliche Förderung angeht, wir haben weder das eine noch das andere in Anspruch genommen. Wir haben natürlich größere Bereiche innerhalb des Unternehmens, die von fehlender Beschäftigung betroffen sind. Es ist natürlich klar, dass wenn große Teile der Belegschaft im Homeoffice sind, beispielsweise unsere Kantinenbetriebe, nur mal ein Beispiel zu nennen, praktisch keine Auslastung haben und keine Beschäftigung haben. Wir haben das in einigen anderen Bereichen ebenfalls, wo wir halt betroffen sind. Wir sehen es aber so, dass wir auch aufgrund der hohen Resilienz unseres Geschäftes, aber auch einer gewissen, ich glaube, Verantwortung für Gemeinschaft, bei dem, wo man sagen muss, also wir müssen das nicht in Anspruch nehmen und obwohl wir rechtlich das in Anspruch nehmen könnten, verzichten wir ganz bewusst darauf, haben wir weder von Kurzarbeit Gebrauch gemacht, noch in irgendeiner Form bisher staatliche Förderung im Rahmen der Pandemie in Anspruch genommen, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind massiv in Vorleistung getreten, bei der Bundesregierung in Deutschland mit unseren unterstützenden Maßnahmen, für die wir keine Vergütung verlangt haben, ja, sondern das machen wir aus humanitären Gründen, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass unser Unternehmen natürlich extrem viel beizutragen hat und beitragen kann und das auch etwas ist, was ich sag mal, in unserer Vision verankert ist. Und darüber hinaus haben wir das natürlich auch weltweit gemacht. Wir haben in der Größenordnung von 30 Millionen Euro alleine in Sach- und Geldspenden gespendet. Viel wichtiger noch die Dinge, die wir in der Ertüchtigung der Supply Chain, in der Beschaffung auch von kritischem Material auch für Regierungen weltweit auf die Beine gestellt haben. Und viele weitere Dinge, wo wir unsere Expertise und unsere Experten unentgeltlich zur Verfügung stellen, bis hin zu dem Punkt, den ich auch vorhin erwähnt habe, dass wir beispielsweise unser Erholungshaus hier in Leverkusen, das wird Ihnen wahrscheinlich nicht allzu viel sagen, ist eine große Veranstaltungsstätte, die wir für das gesamte Jahr unentgeltlich als Impfzentrum zur Verfügung stellen. Ja? Was die Impfstoffproduktion angeht, ist es so, dass wir tatsächlich von Anfang bis Ende, natürlich mit einigen Vorprodukten, die wir brauchen, den Impfstoff herstellen werden. Und wir waren erst skeptisch, ob wir dazu in der Lage wären. Wir werden intern massiv repriorisieren müssen. Wir werden unsere eigenen Produktionsanlagen in einigen Bereichen mit dem, was wir dort produzieren, depriorisieren. Wir müssen Reinräume für die Produktion des Impfstoffes freiräumen und neu konditionieren. Wir müssen die entsprechenden Gerätschaften anschaffen und dann validieren. Und wir sind der Überzeugung, dass wir das, wie auch vorhin bereits von mir erwähnt, dass wir das bis zum Jahresende dann auch, wenn alles gut geht, sogar mit den ersten Lieferungen hinbekommen. So, und dann hatten Sie, ich glaube, die letzte Frage zu meinem eigenen Reiseverhalten. Ich bin praktisch seit dem, ich sag mal, Mitte, Ende des ersten Quartals letztes Jahr nicht mehr gereist. Und die erste Auslandsreise habe ich erst wieder jetzt im Februar getätigt. Also es gab praktisch keinerlei Reisetätigkeit, bis vielleicht auf mal eine Autofahrt zu einem Standort, den man dann auch ohne Flugreise erreichen kann im letzten Jahr. Das wird sich natürlich mit in dem Umfang, in dem sich die Dinge dann auch wieder normalisieren, etwas ändern. Aber ich werde auch nicht mehr in dem Umfang reisen, in dem ich das vorher getan habe, genauso wie das für viele andere Bereiche im Unternehmen, sei es im Vertrieb oder auch im Management der Fall ist. Ich will mal für mich davon ausgehen, ohne dass ich Ihnen jetzt konkret die Tage nennen könnte oder auch wollte, dass ich in etwa 50% meiner Reisetätigkeit reduzieren werde nach vorne.
Die nächste Frage kommt von Ludmila Hauser, Rheinische Post. Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich habe noch mal eine Frage zum Impfstoff. Sie sagten ja, Sie wollten da weltweite Netzwerke nutzen. In Leverkusen haben Sie sowohl Formulier- als auch Verpackungsanlagen. Spielt Leverkusen in den Impfstoffplänen da eine Rolle? Steht das schon fest? Dann würde mich interessieren, gibt es irgendwelche Investitionen in Leverkusen 2021? Und die letzte Frage, das Erholungshaus, sagten Sie gerade, haben Sie für ein Jahr kostenfrei zur Verfügung gestellt der Stadt. Da werden wir wahrscheinlich mit dem Impfen noch nicht durch sein. Ist da eine Verlängerung möglich? Dankeschön.
Ja, Frau Hauser, vielleicht fange ich mal mit Ihrer letzten Frage an. Also wenn das Erholungshaus länger gebraucht werden sollte, dann wird das Erholungshaus natürlich auch länger zur Verfügung stehen. Was den Impfstoff angeht, was war da Ihre Frage nochmal? Ach so, ja. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall sein. Also was im globalen Netzwerk läuft, habe ich ja bereits vorhin kurz adressiert. Und dann wird vor allen Dingen, was die Produktion angeht, wird es so sein, dass also hier vor allen Dingen in Wuppertal entsprechende Aktivitäten aufgebaut werden, weil auch dort die Expertise ist. Ob und in welchem Umfang wir dann auch abfüllen, haben wir noch nicht entschieden. Wir können aber zur Not auch abfüllen. Ja, das können wir ebenfalls tun. So, was die Investitionen in Leverkusen angeht, es gibt natürlich einige Investitionen im Rahmen unserer Investitionsprogramme, bei denen wir auch in Leverkusen investieren. Ich nenne mal ein Beispiel, das also hier den Standort betreffen wird. Wir sind dabei, einen Neubau zu kommissionieren für neue Produkte, die dann aus Leverkusen heraus bedient werden. Das heißt, es sind dann also Feststoffe, also keine flüssigen Medikamente, sondern Feststoffe, die unter anderem dann auch hier in Leverkusen zu Neuinvestitionen führen.
Aber Zahlen haben Sie jetzt nicht zufällig schon?
Konkrete Zahlen zum Investitionsvolumen in Leverkusen habe ich für Sie nicht.
Wenn ich noch einmal fragen darf zu Leverkusen und der Formulierung und Verpackung, da hatten Sie jetzt eine klare Absage erteilt oder war das noch so ein bisschen offen zur CureVac?
Ich hatte ja erwähnt, dass wir gegebenenfalls auch abfüllen können und dazu noch keine Entscheidung getroffen ist, unabhängig von den Standorten.
So, danke.
Bitteschön.
Die nächste Frage kommt von Michael Heusen, Westdeutscher Rundfunk. Sie haben das Wort.
Herr Baumann, ich muss nochmal nachhaken bei den ganzen Vergleichszahlen in Bezug zu Monsanto Glyphosat. Ich kriege die Zahlen nicht zusammen. Es gibt 90.000 Vergleiche, die jetzt da in Kalifornien in dem Verfahren bei Vinchabria liegen. Es gibt 35.000 weitere Fälle. Welche Milliardensumme muss man immer dahinter stellen? Also ich habe irgendwas noch im Kopf von 10 Milliarden, wo nochmal 2 Milliarden draufgesattelt wurden, also 12 Milliarden, was die 90.000 angeht. Was ist mit den anderen 35.000 Fällen? Welche Größenordnung muss man sich da ungefähr vorstellen? Dann wurde vorhin die Frage gestellt, haben Sie einen Plan B, falls er jetzt bis 31. März nicht zuwilligen sollte, sind Sie die Antwort noch schuldig geblieben? Wie geht es danach eigentlich weiter? Dann hat einer der Kläger eigentlich schon Geld bekommen, Abschlagszahlung oder sowas. Das waren ja Fälle, da hieß es, da ging es spitz auf Knopf, da wurde keine lange Lebenserwartung mehr unterstellt. Also haben diese Kläger der ersten Stunde da schon irgendwas bekommen. Und dann nochmal eine etwas angenehmere Frage, aus Ihrer Sicht zumindest. Sie hatten Anfang des Monats mal gesagt in einem Podcast, dass mit Blue Rock jetzt das erste Medikament, das Parkinson heilen wird, auf den Markt kommen soll. Können Sie da etwas Konkreteres zu sagen? Gibt es da schon irgendwelche Zeitvorstellungen? Wann ist damit zu rechnen? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Heusen, für Ihre Fragen. Ich glaube, die Punkte, die Sie adressiert haben, lassen sich relativ einfach auflösen. Wir haben ein Inventar an Klagen von 125.000. von denen 90.000 erledigt sind. 35.000 aus dem Bestand sind noch offen. Diese Zahlen haben nichts mit den zukünftig anfallenden Klagen zu tun, weil es sich ja hier um Erkrankungen handelt, die bisher überhaupt noch nicht eingetreten sind, sondern der Vergleichsvorschlag, der in San Francisco bei Richter Chavria liegt, hat zum Gegenstand, einen Rahmen zur Abwicklung zukünftiger Ansprüche zu setzen. Und diesen Rahmen haben wir mit den Vertretern dieser zukünftig Erkrankenden ausverhandelt. Ja, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Insofern müssen Sie die Zahlen trennen. Zweitens sind die Beträge, die wir genannt haben, inklusive der Erhöhung der Ausstattung dieser Futures Class, das ist also dieser Vergleichsvorschlag, sind Gegenstand unserer Rückstellungen. Und insofern gibt es also jetzt auch keine Zusatzkosten, die sich gegebenenfalls aus den 35.000 ergeben. Der Umfang der Rückstellungen und Inanspruchnahme ist mit der Kommunikation bereits bilanziell verarbeitet worden. Ja, also insofern gibt es hier auf der Basis der heutigen Bewertung keine Nachläufer. Selbstverständlich ist bereits Geld geflossen Das hat Herr Nickel ja bereits erwähnt, etwas über 3 Milliarden. Und wir wickeln natürlich weiter ab. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir in diesem Jahr mit einer deutlich höheren Inanspruchnahme aus der Auszahlung rechnen. Dann war Ihre Frage zu einem Plan B. Wir haben, wie gesagt, gute Fortschritte gemacht, was das Inventar angeht, wie ich erwähnt habe. Wir sind in weiteren lösungsorientierten Diskussionen mit allen Klägern, die hinter den 35.000 Fällen stehen. Also insofern ist das also auch auf dem Lösungswege, wobei ich jetzt nochmal sagen möchte, dass wir uns hier keinem zeitlichen Diktat unterwerfen werden, sondern wir werden das im Rahmen unserer auch Verhandlungsstrategie über die nächsten Monate bestreiten. Und dann wird es halt Klägeranwalt für Klägeranwalt Vergleichsergebnisse geben, die dann halt auch die noch ausstehenden Fallzahlen reduzieren wird. Was den laufenden Antrag angeht vor Richter Chabria für die sogenannte Futures Class, das heißt den Vorschlag eines Settlement Agreements für die zukünftig Erkrankten, dazu ist alles gesagt. Hier warten wir zunächst einmal auf die Eingaben, die erfolgen. Dann werden Sie unsere Antwort dazu sehen. Das wird also in den ersten 2 Märzwochen laufen. Und im Anschluss gibt es dann das Hearing vor Richter Chabria am 31. März mit einer anschließenden Bewertung seinerseits. Und dann werden wir mal sehen, wo wir dann stehen. So, dann last but not least. Wir haben mit BlueRock, ich hatte es ja auch vorhin in meinen Ausführungen erwähnt, eigentlich eine ganz tolle Sache. Wir haben vor einigen Jahren dieses Leaps-Programm ertüchtigt, bei dem es uns darum ging, auch mit dem Anspruch Health for All, Hunger for None, Technologien zu identifizieren, die gegebenenfalls transformierend wirken können. Und das heißt also, bei bisher nicht behandelbaren oder nur chronisch therapierbaren Krankheiten zu sehen, wie weit ist eigentlich die Technologie und die Wissenschaft und gibt es gegebenenfalls radikal andere Ansätze, bei denen eine Firma wie unsere dann auch ins Risiko gehen muss, weil wer sollte es sonst versuchen? Das ist der Ansatz, der hinter Lieb steht. Ja, das heißt also, diese großen transformierenden Schritte, wo es nicht mehr darum geht, die nächste chronische Behandlungsoption zu entwickeln, sondern gegebenenfalls kurativ, das heißt heilend tätig zu werden. Das haben wir mit BlueRock gemacht. BlueRock ist ein Unternehmen im Bereich der Zelltherapie. Die haben einen ganz bestimmten Ansatz, auch in Bezug auf die Art der Zellen, die gegebenenfalls zum Einsatz kommt, sogenannte pluripotente Stammzellen. Und wir sind also tatsächlich hier so weit gekommen innerhalb der letzten Jahre, nachdem wir das Unternehmen mitgegründet und dann im Anschluss übernommen haben, dass die FDA als eine der strengsten Zulassungsbehörden weltweit uns zu Beginn des Jahres das grüne Licht gegeben hat für die Durchführung der ersten Versuche im Menschen. Ja, und Sie müssen sich das so vorstellen, dass lebendes Zellmaterial bei diesen Patienten, bei diesen Parkinson-Patienten dann in das Gehirn injiziert werden und zumindest auf der Basis der Versuche, die vor den klinischen Studien mit den Menschen lagen, wir die Hoffnung haben, dass wir hier heilen können. Ja, es gibt ein zweites Programm, ebenfalls mit einer etwas anderen Technologie, was wir am Start haben für Parkinson. Aber das sind die Dinge, die wir doch tun und das gilt auch für viele andere Bereiche. Beispielsweise mit der Regenerierung beschädigten Herzgewebes, Herzmuskelgewebes, beispielsweise mit Therapien bei durch einen singulären Gendefekt verursachter Blindheit, dass auch Leute dann wieder sehen können. Also da arbeiten wir an ganz, ganz spannenden, transformierenden Dingen und die sind Gegenstand unserer Zell- und Gentherapieplattform, in die wir ja sehr stark investiert haben und die wir auch sehr, sehr, ich sag mal, dezidiert weiterentwickeln werden in den nächsten Jahren.
Okay, danke schön. Ich würde gerne mal übernehmen, auch mit Blick auf die Zeit, hätten wir noch eine letzte Frage aus China. Ich würde dann jetzt gerne die Sprache wechseln in Englisch, damit man sich darauf vorbereiten kann. Ich lese ihn auch in Englisch vor. This question is from Charlene Chan.
Eine Frage von Charlene Chan aus China. Ich bin Journalistin bei China Business Network. Ich habe 2 Fragen für Sie. Erstens, ich habe gesehen, dass Sie beim Gewinn einen Einfluss von Covid gespürt haben, zum Beispiel aus dem Ophthalmologie, Augenheilkunde und Frauenheilkunde. Wann erwarten Sie, dass das Geschäft wieder auf einem Vor-Covid-Niveau zurückkommt? Und dann zweitens, wann erwarten Sie die Veröffentlichung der Phase 3 Daten für die Covid-Impfung und wann wird es zu einer Impfung dieses Jahr kommen? Erstens, vielen Dank für die erste Frage. Augenheilkunde, Frauenheilkunde, wir erwarten, dass wir dieses Jahr 2021 wieder wachsen werden. Wir haben schon gesehen, dass ins Q2 2020 einen großen Einfluss gegeben hat, aber danach haben wir uns nach und nach erholt. Das Pharmageschäft insgesamt wächst jetzt wieder und das stimmt auch für diese elektiven Behandlungen im Bereich Augenheilkunde und auch im Bereich Contraception. Dann zu CureVac. Ich darf vielleicht Folgendes sagen. Bayer unterstützt CureVac im Bereich Zulassungen, aber ich darf vielleicht klarstellen, dass CureVac die Zulassung für den Impfstoff hat und CureVac ist also das Unternehmen, das dazu kommunizieren muss, zum Fortschritt in Richtung Zulassung durch EMA. Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Zulassungsprozess Februar begonnen hat. Das heißt also, dass auch weitere Daten eingereicht werden, sobald sie verfügbar werden, damit wir so schnell wie möglich die Zulassung bekommen, damit wir auch weiterhin beim Rollout auf CureVac unterstützen können.
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse und freuen uns schon darauf, wenn wir dann demnächst bald wieder einen persönlichen Austausch haben können und wenn dieser wieder möglich ist. Ein Hinweis noch, ab 14 Uhr heute wird eine Aufzeichnung der Pressekonferenz auf unserer Homepage verfügbar sein. Und damit wünschen wir Ihnen alle noch einen schönen Tag und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.